Willkommen zu deinem Podcast mit Wissen für jeden Tag.
Stell dir das mal vor. Du sitzt abends, also so richtig entspannt, auf dem Sofa. Alles um dich herum ist ruhig, das Licht ist irgendwie angenehm gedimmt und du hörst ein Lied, das dich, naja, auf einer ganz tiefen Ebene packt.
Oh ja, das kennt man.
Genau. Vielleicht ist es so ein völlig unerwarteter Akkordwechsel oder die Stimme der Sängerin, die in diesem einen Moment völlig aus sich herausgeht. Und plötzlich, bam, passiert es.
Die berühmte Gänsehaut.
Richtig. Dir läuft ein eiskalter Schauer über den Rücken und du kannst wirklich zusehen, wie sich die feinen Härchen auf deinen Unterarmen aufstellen.
Oder ein ganz anderes, viel physischeres Szenario. Du stehst morgens unter der heißen Dusche, drehst das Wasser ab und trittst dann auf diese eiskalten Fliesen im Badezimmer.
Ja, furchtbar. Aber das Resultat ist in beiden Fällen absolut identisch. Sofort bildet sich auf unserer Haut diese charakteristische Landschaft aus winzigen Erhebungen. Eben die Gänsehaut. Und damit erstmal herzlich willkommen zu dieser Sendung. Schön, dass du heute bei unserer Analyse dabei bist.
Hallo auch von mir.
Wir entschlüsseln heute nämlich einen ziemlich tiefen Einblick in die Neurobiologie und die evolutionäre Geschichte hinter genau diesem Phänomen. Denn wenn man sich die gesammelten Forschungsdaten dazu mal ansieht, stößt man unweigerlich auf einen echten Widerspruch.
Ja, absolut.
Also warum reagiert unser Körper auf ein absolutes Meisterwerk der Musik exakt so, als würden wir auf einem eiskalten Badezimmerboden stehen? Um diesen, ich nenne es mal evolutionären Hack, zu verstehen, müssen wir uns erstmal die Mechanik unter unserer Haut ansehen.
Genau. In der Wissenschaft spricht man da von der Piloerektion.
Piloerektion, okay. Als ich mich da in die anatomischen Details eingelesen habe, drängte sich mir irgendwie sofort das Bild von abertausenden winzigen Fahnenmasten auf.
Fahnenmasten, das ist ein gutes Bild.
Ja, also an jedem dieser Masten, sprich an jedem Haar, ist so ein klitzekleiner Hebel angebracht. Zieht jemand tief unten im Körper an diesem Hebel, richtet sich die Fahne kerzengerade auf. Und der Zug an diesem Hebel ist offenbar so stark, dass sich das Gewebe um den Fahnenmast herum richtig wölbt.
Richtig. Und diese Hebel, also in der Realität, das sind winzige, glatte Muskeln, die sogenannten Musculi arrectoris pilorum, zu Deutsch einfach Haarbalkmuskeln.
Okay.
Wir finden die quasi überall auf unserer Haut, wo Haare wachsen, also mit Ausnahme der Handflächen und Fußsohlen, dann natürlich nicht.
Stimmt, da hat man ja keine Haare.
Genau. Und diese Muskelbündel setzen so schräg unter der Haut an der Haarwurzel an. Wenn nun ein spezifisches neurologisches Signal eintrifft, kontrahieren diese Muskeln. Sie verkürzen sich also, ziehen das Haar in eine senkrechte Position und drücken dabei gleichzeitig die Talgdrüse leicht nach oben.
Ah, und das erzeugt dann diese kleinen Hügel.
Exakt. Das sind diese minimalen Erhebungen, die wir mit bloßem Auge dann als Gänsehaut wahrnehmen.
Der Haken an der ganzen Sache ist für mich ja die Kontrolle. Also ich kann ja nicht einfach beschließen, jetzt auf meinem linken Unterarm eine Gänsehaut zu erzeugen. Egal wie sehr ich mich konzentriere, das klappt nicht.
Nein, überhaupt nicht. Der Mechanismus läuft völlig an meinem Bewusstsein vorbei. Das Signal, von dem du da sprichst, das muss also aus einem Bereich des Nervensystems kommen, der quasi auf Autopilot läuft, oder? Ja, völlig richtig. Das Signal entspringt dem sympathischen Nervensystem. Das ist unser vegetatives Alarmsystem sozusagen.
Okay.
Wenn der Hypothalamus, das ist unser zentrales Steuerzentrum im Gehirn für unbewusste Prozesse, also wenn der einen starken Reiz registriert, sendet er elektrische Impulse das Rückenmark hinab. Von dort zweigen dann die sympathischen Nervenstränge in die Haut ab.
Und was passiert da genau an der Haut?
An den Enden dieser Nervenbahnen wird dann ein Neurotransmitter ausgeschüttet. Noradrenalin, um genau zu sein.
Noradrenalin, okay.
Genau. Das dockt an die Rezeptoren dieser kleinen Muskeln an, woraufhin sich dann Calciumkanäle in den Muskelzellen öffnen. Dieser plötzliche Einstrom von Calcium erzwingt dann die Kontraktion.
Wahnsinn!
Ja, und das alles passiert in Bruchteilen einer Sekunde, völlig ohne, dass dein präfrontaler Kortex, also der Teil deines Gehirns, mit dem du bewusst denkst, eingreifen könnte.
Aber, also, das sympathische Nervensystem ist ja jetzt nicht für Kosmetik oder so zuständig. Das steuert doch unsere Kampf- oder Fluchtreaktion, dachte ich.
Ganz genau.
Es pumpt Blut in die Muskeln, weitet die Pupillen, fährt die Herzfrequenz hoch. Wenn die Gänsehaut ein Teil von diesem massiven Alarmsystem ist, ergibt das für uns nackte Affen heute doch überhaupt keinen Sinn mehr.
Naja.
Also wenn sich meine paar feinen Armhärchen aufstellen, das isoliert mich doch nicht gegen die Kälte des Badezimmers. Und wenn ich nachts im Dunkeln ein verdächtiges Geräusch höre, sehe ich durch die paar aufgestellten Härchen definitiv nicht gefährlicher für einen Einbrecher aus.
Das stimmt natürlich für uns heute. Aber wir betrachten das Phänomen da aus der falschen zeitlichen Perspektive.
Wie meinst du das?
Die Natur schleppt Merkmale oft über Jahrmillionen einfach mit sich herum, solange sie keinen massiven evolutionären Nachteil darstellen. Biologen bezeichnen die Gänsehaut beim modernen Menschen heute als sogenanntes vestigiales Merkmal.
Ein evolutionäres Überbleibsel also?
Genau. Um die eigentliche ursprüngliche Funktion zu sehen, müssen wir zu unseren stark behaarten Vorfahren zurückgehen.
Okay, also da greifen dann wahrscheinlich diese zwei Mechanismen, die dir gerade angerissen haben. Einerseits die Thermoregulation, oder?
Richtig.
Wenn man ein dichtes Fell hat und all diese Haare stellen sich durch diesen Noradrenalinschub senkrecht auf, dann entsteht da ja ein Raum zwischen den Haaren. Das ist im Grunde wie diese Luftschicht bei einer Daunenjacke oder bei Doppelglasfenstern.
Ja, das ist eine super Analogie.
Die Luft wird eingeschlossen, vom Körper erwärmt und isoliert dann extrem effizient gegen die Kälte von außen.
Absolut. Diese ruhende Luftschicht war damals ein entscheidender Überlebensvorteil. Weißt du, bevor frühe Hominiden das Feuer beherrschten oder komplexe Kleidung anfertigten, da war diese schnelle, unbewusste Anpassung an Temperaturstürze wirklich lebensrettend.
Krass, das macht Sinn.
Das sympathische Nervensystem reagierte auf den Temperaturabfall, zog quasi den Hebel und die Isolierschicht baute sich in Sekundenbruchteilen auf.
Und der zweite Mechanismus ist dann diese optische Täuschung bei Gefahr, richtig? Also wenn meine Katze sich erschreckt, sieht sie mit aufgestelltem Fell ja direkt doppelt so groß aus.
Genau das. Pure Einschüchterung.
Der Adrenalinschub sorgt also dafür, dass das Tier physisch bedrohlicher wirkt, was dann vielleicht einen Angriff abwehrt.
Ja, diese Piloerektion als Drohgebärde ist wirklich ein Standardrepertoire bei sehr vielen Säugetieren. Schimpansen sträuben bei Aggressionen ihr Fell, Hunde stellen die Nackenhaare auf. Es ist einfach ein tief verwurzelter biologischer Reflex auf Stress und Gefahr. Der Körper bereitet sich auf einen Kampf vor und nutzt das Fell als visuelle Waffe.
Okay. Bis hierhin ist diese biologische Mathematik für mich total nachvollziehbar. Kälte erzeugt Isolierung, Todesangst erzeugt Einschüchterung. Aber, und das ist der Punkt in unserer heutigen Analyse, hier scheint das System ja komplett verrückt zu spielen.
Inwiefern?
Naja, wir sitzen warm und sicher auf der Couch. Weit und breit kein Raubtier, kein Schneesturm. Wir hören Musik oder sehen einen berührenden Film. Und bam! Das Nervensystem flutet die Haut mit Noradrenalin und zieht die Hebel. Warum löst bitte ein Adele-Song einen urzeitlichen Überlebensreflex aus?
Das ist wirklich das faszinierendste Feld hier. Man nennt das emotionale Piloerektion, in der Musikpsychologie oft auch Frisson genannt.
Frisson? Klingt elegant.
Ja, nicht wahr? Um das zu verstehen, müssen wir uns kurz ansehen, wie unser Gehirn Musik überhaupt verarbeitet. Unser Gehirn ist nämlich im Grunde eine gigantische Vorhersagemaschine.
Okay, also es versucht immer zu wissen, was als nächstes passiert.
Genau. Wenn wir Musik hören, analysiert das Gehirn permanent das Muster, den Takt, die Harmonie und versucht vorherzusagen, welcher Ton als nächstes kommen muss.
Es baut also eine Erwartungshaltung auf. Wenn der Song, sagen wir mal, in einem normalen Viervierteltakt läuft und einer bestimmten Tonleiter folgt, rechnet mein Gehirn unbewusst damit, dass das auch schön so weitergeht.
Und genau an diesem Punkt greifen dann brillante Kompositionen oder besonders emotionale Gesangseinlagen ein. Sie brechen diese Erwartung.
Ah.
Da kommt dann ein plötzlicher Wechsel in der Lautstärke, ein unerwarteter Harmoniewechsel oder die Stimme der Sängerin überschlägt sich leicht. Das registriert unser Gehirn dann akustisch als eine Art Schrei.
Warte mal. Wenn das Gehirn ein unerwartetes Signal oder etwas, das wie ein Schrei klingt, registriert, dann schaltet sich doch sofort dieses Alarmsystem ein, oder?
Ganz genau.
Die Amygdala, also unser Angstzentrum, die registriert dann eine Anomalie.
Richtig. Und die Amygdala arbeitet extrem schnell. Viel schneller als unser bewusstes Denken. Sie scannt die Umgebung permanent nach potenziellen Bedrohungen. Wenn nun dieser unerwartete Reiz in der Musik auftaucht, schlägt sie Alarm.
Sie denkt also, für einen Sekundenbruchteil, da ist Gefahr.
Exakt. Sie sendet sofort ein Signal an den Hypothalamus, der dann das sympathische Nervensystem aktiviert. Das Noradrenalin schießt in die Haut, die Muskeln kontrahieren, die Gänsehaut entsteht. Wir bereiten uns auf eine Bedrohung vor.
Aber ich renne ja nicht schreiend aus dem Wohnzimmer, nur weil der Refrain einsetzt.
Zum Glück nicht.
Das heißt doch, mein präfrontaler Kortex, also dieser logische, bewertende Teil, der muss diesen Fehlalarm sofort korrigieren. Der sagt quasi, Entwarnung, das ist kein Säbelzahntiger, das ist nur ein toller Akkordwechsel. Alles sicher.
Und diese blitzschnelle Entwarnung ist der absolute Schlüssel zum Frisson. Neurowissenschaftler haben Menschen, die diese musikinduzierte Gänsehaut stark erleben, mal in Scannern untersucht. Das Ergebnis war spektakulär.
Was haben die gefunden?
In dem Moment, in dem der präfrontale Kortex den Fehlalarm auflöst und signalisiert, dass das Ganze harmlos und ästhetisch ansprechend ist, wird im Gehirn eine massive Dosis Dopamin ausgeschüttet.
Dopamin? Aber das ist doch der Botenstoff für unser Belohnungssystem.
Genau.
Das ist derselbe Neurotransmitter, der auch bei extrem gutem Essen, bei sozialer Anerkennung oder so freigesetzt wird?
Richtig. Die Aktivität lässt sich bis in den Nucleus accumbens zurückverfolgen, ein zentrales Areal unseres Belohnungssystems. Das Gehirn belohnt uns gewissermaßen dafür, dass wir eine Bedrohung erfolgreich analysiert und als harmlos entlarvt haben.
Wahnsinn!
Der Schauer, den wir empfinden, ist physisch gesehen die Kampf- oder Fluchtreaktion. Aber diese Euphorie, die wir gleichzeitig spüren, das ist der Dopaminrausch durch die Auflösung des Alarms.
Das ist eigentlich eine unglaubliche Zweckentfremdung der Evolution. Wir kapern quasi ein uraltes Warnsystem, um uns selbst so eine biochemische Belohnungsdusche zu verpassen.
So kann man es ausdrücken.
Aber das erklärt jetzt nur die Musik. In unseren Quellen für heute werden ja noch andere Auslöser genannt. Eine mitreißende politische Rede oder tiefe Nostalgie oder dieses Gefühl von absoluter Ehrfurcht am Grand Canyon. Da gibt es ja keine Akkordwechsel, die das Gehirn erschrecken.
Das stimmt. Bei Ehrfurcht oder starken sozialen Erlebnissen greift ein verwandter Mechanismus. Denk mal an starke soziale Bindungen. Für unsere Vorfahren war die Trennung von der Gruppe ein sicheres Todesurteil.
Einsamkeit war extrem gefährlich.
Genau, sie bedeutete Kälte, Hunger, Gefahr. Die Theorie der sozialen Trennung und Wiedervereinigung besagt, dass unser Körper auf extreme Verbundenheit oder Nostalgie reagiert, als würden wir nach einer Phase der kalten Isolation wieder in die schützende Wärme der Gruppe aufgenommen werden.
Okay, das heißt, eine emotionale Rede oder der Gedanke an einen geliebten Menschen interpretiert mein Gehirn als Rettung vor dem Erfrieren.
Sehr präzise. Emotionale Kälte wie Trauer oder Einsamkeit aktiviert exakt denselben neuronalen Pfad wie physische Kälte. Der Körper versucht sich gegen die Kälte der Trennung zu isolieren. Wenn sich das dann auflöst, zum Beispiel durch ein Happy End im Film, durchströmt uns das Dopamin.
Und was ist mit der Ehrfurcht? Wenn ich einen Sternenhimmel ansehe, fühle ich mich ja eher klein und unbedeutend, nicht unbedingt sozial verbunden.
Ehrfurcht, also dieses überwältigende Gefühl, ist eine kognitive Überforderung. Das Gehirn wird mit Reizen konfrontiert, die so gewaltig sind, dass sie unsere mentalen Kategorien sprengen.
Okay.
Diese kognitive Anstrengung versetzt das Nervensystem in Hyperwachsamkeit. Das System feuert, weil wir angesichts des Unermesslichen Alarmbereitschaft brauchen. Doch auch hier erkennt der logische Kortex schnell keine akute Gefahr. Die Spannung löst sich in Faszination auf und zack, wieder Dopamin.
Es ist also immer dieser Tanz auf der Rasierklinge zwischen Alarm und Entwarnung. Aber was mich noch fasziniert, das ist ja nicht bei jedem Menschen gleich.
Oh nein, überhaupt nicht.
Ich kenne Leute, die heulen bei Musik und haben Gänsehaut am ganzen Körper. Und für andere ist Musik nur nettes Hintergrundrauschen. Warum reagieren wir da so unterschiedlich?
Die Forschung zeigt hier spannende Korrelationen mit Persönlichkeitsmerkmalen. Studien deuten darauf hin, dass Menschen, die sehr offen für neue Erfahrungen sind, deutlich häufiger diesen Frisson erleben.
Die haben dann eine aktivere Vorstellungskraft?
Genau. Zudem fanden Forscher heraus, dass Menschen mit regelmäßiger musikalischer Gänsehaut physisch mehr Nervenverbindungen zwischen dem auditiven Kortex und den emotionalen Verarbeitungszentren im Gehirn haben.
Ihre Gehirne sind buchstäblich anders verdrahtet.
Exakt. Die kommunizieren intensiver und mit höherer Bandbreite.
Das ist also keine Einbildung, sondern messbare Neurologie. Wenn wir das alles zusammennehmen, ändert das den Blick auf etwas so Banales wie Gänsehaut wirklich komplett.
Auf jeden Fall.
Es ist ein biologischer Glitch, der zu einem unserer schönsten Features geworden ist. Unser Nervensystem führt ein archaisches Protokoll aus und unser modernes Gehirn macht daraus ästhetischen Genuss.
Das fasst die neurobiologischen Daten hervorragend zusammen. Die Piloerektion zeigt, dass wir biologisch noch tief in unserer evolutionären Vergangenheit stecken. Jedes Mal, wenn sich die Haare aufstellen, öffnet sich quasi ein kleines Fenster in eine Zeit, in der unsere Spezies ums Überleben kämpfte.
Das ist ein unfassbar schönes Bild. Und damit möchte ich mich ausdrücklich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns in dieses Zusammenspiel aus Biologie und Psychologie einzutauchen. Vielen Dank für dein Interesse an dieser Sendung.
Sehr gerne, es war mir eine Freude.
Ich hoffe, diese neurobiologische Perspektive hat dir, unserem Zuhörer, ein bisschen mehr Staunen für die Prozesse in deinem eigenen Körper vermittelt. Genieß das nächste komplexe chemische Feuerwerk bei deinem Lieblingslied. Und bevor wir dich heute verabschieden, hier noch ein letzter provokanter Gedanke zum Weiterdenken.
Oh, da bin ich gespannt.
Wenn unsere intensivsten Momente von Transzendenz und Schönheit neurobiologisch nur dadurch entstehen, dass unser altes Reptiliengehirn einen Fehlalarm auslöst, den wir dann mit Dopamin wegbelohnen, sind unsere höchsten, reinsten Glücksgefühle dann letztlich nichts anderes als die Nebenwirkung einer überstandenen, rein eingebildeten Lebensgefahr. Ein Gedanke, den man sacken lassen sollte. Bis zum nächsten Mal.
Das war unser Wissen für euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.